Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen bei Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Herzlich willkommen zu dieser ersten ganz besonderen Folge, denn wir haben heute eine Gästin bei uns. Hallo Stefanie Hasse.
Herzlich willkommen.
Ja, wir hatten letztes Mal ja nur den Vornamen von dir angekündigt. Das heißt, die Leute konnten so ein bisschen rätseln, wer heute da sein wird. Und genau, jetzt dürfen wir das Geheimnis endlich lüften. Da freuen wir uns sehr. Und ja, würden dann direkt mal gerne dich so ein paar Sachen fragen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht startet die Sarah.
Ja, also wir starten immer mit so einer kleinen Eingangsfrage, die uns natürlich als Anwältinnen der Romance auch sehr beschäftigt. Die Frage wäre, was ist das krasseste Vorurteil, das dir als Autorin gegenüber deinen Büchern jemals begegnet ist und wie hast du darauf reagiert?
Ich schreibe ja realistisches Romance und Romantasy und im Normalfall, also früher habe ich eigentlich nur Romantasy geschrieben und da kamen die krassesten Vorurteile, weil entweder kommt so wie Tolkien, also so richtig episch, Herr der Ringe mäßig, so Fantasy halt, oder man wird komisch angeguckt, dann so wie Twilight. Ach, ja, aber das sind diese Vorurteile. Es ist wirklich immer dasselbe.
Auch schön.
Das ist so viel mehr, aber da hört dann schon gar nicht mehr zu, habe ich so das Gefühl. Die haben ihre festgesessene Meinung, so, es ist wie Twilight, es ist...
Und hast du das Gefühl, da hat sich was verändert in den letzten, weiß ich nicht, 3-4 Jahren, wo das Romance-Genre und Romantasy ja auch viel, viel größer geworden ist? Oder hast du das Gefühl, das sind immer noch die gleichen Vorurteile? Und sind das Leute, die selber lesen oder sind das Leute, die mit der Bubble nichts zu tun haben?
Es sind eigentlich immer Leute, die mit der Bubble nichts zu tun haben, die einfach so einen Titel kennen. Twilight, weil er verfilmt wurde. Oder dann halt alternativ kommt immer noch so, wenn man von Fantasy spricht, Harry Potter oder halt Herr der Ringe. Es gibt diese drei Kategorien und mehr gibt es einfach nicht für Nichtlesende. Habe ich so das Gefühl.
Wir auch.
Innerhalb der Bubble bewege ich mich nur unter Menschen, die Romance lesen.
So muss
es
sein.
Und da ist alles gut. Genau. Das ist also, innerhalb der Bubble ist es super.
Und hattest du das Gefühl, da hat sich in den letzten Jahren was verändert oder gar nicht? Wahrscheinlich nicht, weil die Leute ja auch nichts mitbekommen von diesem ganzen Hype um das Genre.
Es kommt höchstens dann von außen, von Nichtlesenden, mal die Frage zu Dark Romance. Aber das sind dann auch immer diese krassen Beispiele, die es in die Zeitungen, in irgendwelche Beiträge schaffen, die auch so schlecht recherchiert sind. Und da habe ich dann meistens auch keine Lust zu diskutieren.
Aber es geht uns ähnlich, würde ich sagen, Sarah, oder? Also das sind auch... Ist auch so, dass, also wenn, dann kommt was zu Dark Romance. Ansonsten kommt aber nicht so viel, vielleicht auch, weil die Leute das Gefühl haben, wir sind da so drin, auch in dieser Anwältinnenposition, dass sie sich gar nicht so richtig trauen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn, dann ist es auch Dark Romance und das immer mit so einem etwas, wie ich finde, seltsamen Interesse. Ne, also irgendwas ist da ja wohl dran, aber was wohl? Und ich finde es ja ganz interessant, aber ich würde es nie lesen in diese Richtung.
Genau, und so ein bisschen so, das klingt so ein bisschen schmutzig oder so.
Ja, lass uns vielleicht, bevor wir jetzt so ein bisschen auch nochmal in das Romance-Genre einsteigen, mal ein bisschen zu dir nochmal kommen. Deine Bibliografie ist ja unfassbar beeindruckend. Also ich habe mir das mal angeschaut auf deiner Webseite, was du alles so geschrieben hast, wie viele Bücher das inzwischen sind. Wenn ich richtig recherchiert habe, hat das alles so 2012 begonnen, richtig? Damals noch im Self-Publishing. Wie kam es denn dazu?
Meine Autorinnenkarriere hat ganz anders gestartet. Also bei mir steht nicht, auch in der Bibliografie nicht so, wollte schon immer Autorin werden, sondern mir ging der Lesestoff aus im Urlaub. Ich war mit meinem großen Sohn alleine im Urlaub und hatte so einen ganzen Stapel Bücher dabei. Ja, aber die waren so, wenn man allein ist und nur das Kind ja, bemuttert und dem halt Susi dann abends irgendwann mal nicht schnell ausgelesen. Und ich habe noch eine Urlaubsbekanntschaft gehabt. Die zwei Bücher, die die mitgebracht hat, hatte ich auch ausgelesen. Und dann lag ich so auf meiner Liege und die Fantasie ging, puff, ging mit mir durch. Und da habe ich dann tatsächlich auch die ersten echt schlechten Zeilen getippt und die Idee festgehalten. Und die ließ mich dann zu Hause nicht mehr los. Ich war zu der Zeit in Elternzeit, habe immer wieder, wenn der Kleine geschlafen hat, getippt. Und ja, meiner Ungeduld ist geschuldet, dass es zunächst im Self-Publishing erschienen ist. Ich habe überall recherchiert und gelesen, es dauert alles ewig, die Rückmeldungen vom Verlag. Und ich war wirklich, also ich bin heute noch nicht der geduldigste Mensch, aber ich weiß, dass alles lange geht, dass es alles ewig dauert, bis Rückmeldungen kommen. Inzwischen wäre ich geduldiger, aber ja, damals halt nicht. Habe es im Self-Publishing rausgebracht und es wurde dann später von Carlsen Impress übernommen. Ja, total. Ja. Ja, ich war wirklich, also wirklich ungeduldig und die ganzen Recherchen, dann waren es ja noch Foren, man konnte sich ja noch nicht so viel informieren über die Verlagswelt. Heute erzählt jeder in den Social Medias drüber, aber es war halt, es war eine andere Zeit, da waren das Foren und in denen wurde dann immer gejammert, so 8 bis 10 Monate, bis Rückmeldungen kommen und ich so, nein, geht nicht. Ja, und dann habe ich es halt selbst in Angriff genommen.
Und wusstest du damals schon, dass Fantasy, Spannung und Romance so die Genres sind, in denen du dich gerne bewegen möchtest? Oder hat sich das irgendwie so ergeben?
Das war auch das, was ich zu der Zeit immer gelesen habe. Das war Jugendfantasy, also Jugendromantasy, Fantasy für Jugendliche, also das, was wir jetzt als Fantasy nehmen, also ohne Love Story, gab es zu der Zeit eigentlich recht wenig. Es war wirklich immer eher Romantasy à la Twilight, jetzt nehme ich den Vergleich selbst. Aber es war ja wirklich immer nach diesem Schema. Und ich habe das auch gern gelesen. Es gab ja alle möglichen Wesen und alle möglichen vielfältigen Dinge. Und ja, dass ich in dem schreibe, was ich lesen möchte, das ist auch heute noch so. Und daher war es damals dann direkt klar, dass es muss auch Romantasy sein. Und ich brauche die Love Story. Ich brauche sie wirklich immer. Als ich auch später in den Spannungsbereich gegangen bin, es gibt trotzdem noch Love Stories.
Was fasziniert dich so daran, an diesen Liebesgeschichten?
Selbst wenn sie nicht die tragende Rolle hat, wie in meinen Geschichten meistens. Also es gibt ja immer den Fantasy-Aspekt oder halt den Spannungsaspekt mit irgendwelchen Bedrohungen von außen. Ich finde es toll, wenn man immer noch etwas hat zum Festhalten und etwas, das wir ja immer oder so gut wie alle kennen. So, diese Love Story. Und das ist einfach was für mich einfach die zentrale Bedeutung hat. Und ich kann nicht ohne schreiben. Wenn ich Bücher lese, in denen gar nichts, auch nur ein Hauch Romantik drin ist oder notfalls nur Spice-Szenen, dann fehlt was. Für mich ist es halt ein essentieller Teil vom Leben.
Und es klingt aber für mich ein bisschen so, als ob du echt die Bücher schreibst, die du selber gerne auch lesen würdest oder gelesen hättest von anderen, als hätten die, also ne, so von wegen, hätten die andere mal geschrieben, müsste ich sie nicht selber schreiben, aber so mache ich es halt selbst. So klingt es ein bisschen.
Ja, genau so, genau so. So hat es auch damals begonnen. Es waren relativ viele, also meine Debütreihe, die spielt tatsächlich in Deutschland, weil zu der Zeit, ich habe so einiges gelesen, was in großen Verlagen halt veröffentlicht wurde, wie man halt zu der Zeit so gemacht hat. Und man hat das ja eigentlich nur in der Buchhandlung vorgesetzt bekommen und so nicht die Auswahl von heute. Und ja, es spielte halt alles, es waren alles Lizenztitel. Mhm. Und daher habe ich dann, es spielt quasi bei mir um die Ecke in Ulm und ja, es hat ja auch faszinierende Orte und so weiter. Man kann so viel drumherum aufbauen. Tja, und dann habe ich das einfach geschrieben. Und so mache ich es halt jetzt heute immer noch so. Ich schreibe das, was ich lesen will.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du gerade von deinem ersten Verlagsvertrag, von deinem ersten Imprintvertrag bei Carlsen erzählt. Wie kam es denn dann zum ersten Verlagsvertrag oder zum nächsten weiteren Verlagsvertrag? Wie war so der Weg dann vom Self-Publishing raus in die Verlage?
Ja, also nachdem der Titel übernommen wurde, ich hatte in der Zeit ja schon weitere Ideen und weiter geschrieben auch. Und das danach war dann direkt Book Elements. Und das verkauft sich jetzt heute als Schmuckaufgabe und Neuauflage immer noch. Das funktioniert tatsächlich immer noch. Das ist so klassische Leserträume. Es hat das Buchthema, es hat Romance. Ja, da ist anscheinend alles drin, was die Lesenden so brauchen. Ja, und das war der Nachfolgetitel. Und danach kam meine Romeo und Julia Adaption. Und irgendwann ging dann Carlsen Impress hat mit dieser kleinen, mit, ich glaube, 4 Titel waren es pro Programm, die aus dem Impress-Programm ins Carlsen-Programm gerutscht sind. Und Book Elements war halt dabei. Und darüber kam dann der Kontakt zu Löwe. Und da ging es dann im Hardcover weiter. Und so kam immer eins nach dem anderen.
Was ich ja ganz spannend fand, als du gerade meintest, dass sich das Buch bis heute verkauft. Also im Grunde kann man ja schon von so einem Longseller dann sprechen, oder?
Ja, es ist krass. Also es funktioniert wirklich immer noch. Wobei ich halt heute tatsächlich manchen erklären muss, welche Bücher es sind. Weil es sind ja, das sind ja herausgelesene Buchfiguren. Und ich habe sie meistens oder oft nicht namentlich genannt. Und ein paar können... Also in meinem Alter, die können die Hints nach alle verstehen, weil sie die Bücher auch gelesen haben, aber nicht mehr alle. Also wenn man es jetzt heute neu schreiben würde, dann wären Reasons und Sadens und so weiter drin und halt nicht mehr Edwards oder ja, in die Richtung.
Aber es ist ja auch, also ich finde dieses das Buchthema, ne, die Romanfiguren, die aus den Büchern kommen, das ist, finde ich, eins, das ist so total zeitlos. Also deswegen kann ich mir schon erklären, warum das dann ein Longseller ist. Und ich finde, es sieht ja in der Schmuckausgabe auch echt richtig toll aus. Na, also es ist ja ein echter Hingucker. Also da würde ich mir auch zugreifen, ganz ehrlich. Und ne, man weiß nicht so richtig, finde ich. Also es ist so ein Hint mit diesem das Buch, wo was rauskommt sozusagen auf dem Cover. So, man kann sich so ein bisschen vorstellen, worum es geht, aber durch diese Zeichen an der Seite ist es auch alles so ein bisschen mysteriös. Also es ist schon, glaube ich, ein guter Mix aus Thema und Optik einfach.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Es funktioniert wirklich in dieser Ausgabe auch jetzt richtig toll, weil es liegt aus, jemand schaut hin, weil dieses Buchthema präsent ist auf dem Cover und dann passt der Klappentext halt auch noch dazu. Aber das freut mich natürlich wahnsinnig.
Das ist auf jeden Fall so ein Leserinnentraum, glaube ich. Also ich musste auch sofort an Tintenherz denken und ich meine, ich habe es damals sogar gelesen, dein Buch. Irgendwie kommt mir das gerade total bekannt vor, dass ich denke, es ist sehr lange her, aber ich glaube, ich habe es damals gelesen, um ehrlich zu sein. Was ich mich jetzt frage, du sagst, du bist Teilzeitautorin. Also wenn man sich deine Webseite anschaut, sagst du, du schreibst meistens vormittags und dann kommen deine Kinder, dein Kind nach Hause. Wie lässt sich das denn vereinbaren in so einer Zeit, in der ja viele Romance-Autorinnen auch 2, 3, 4 Bücher im Jahr veröffentlichen müssen, ja zum Teil auch, um irgendwie den Erwartungen der Leserschaft auch gerecht zu werden?
Ich habe aufgehört, inzwischen mich davon stressen zu lassen. Es ist wirklich, der Druck war immer, wirklich immer noch mehr, aber ich weiß, ich habe mein Pensum. Ich könnte nicht mehr schaffen am Tag, auch wenn ich mehr Stunden zur Verfügung habe. Es funktioniert nicht. Ich schreibe immer so um die 2000 Wörter aus meinem Kopf und dann ist er leer. Da muss er sich bis zum nächsten Tag aufladen. Ich kann dann noch ewig auf dem Laufband stehen und mir so noch 100, vielleicht ja, so 100, 200 Wörter noch raussaugen, aber das geht nicht. Und deshalb funktioniert 4 Bücher für mich im Jahr nicht. So 2 finde ich okay, die kann ich wunderbar einteilen, so erstes Halbjahr, zweites Halbjahr. Und so habe ich dann auch noch Zeit, in meiner freien Zeit mit dem ganzen Kram, der drumherum kommt.
Ja, zumal ja auch die Zeit da sein muss, um die Ideen erstmal zu bekommen.
E-Mails,
also ich finde ja, wenn man kreativ arbeitet,
halt einfach tatsächlich
muss sich ja eigentlich diese Pausen zwangsverordnen, wenn man es nicht anders hinkriegt, weil man sonst einfach nicht vorankommt. So, also ne, das merken wir ja auch, wenn wir kreativ arbeiten, was wir ja meistens tun, dann müssen wir uns echt dazu nötigen, teilweise jetzt nochmal rauszugehen oder ne, irgendwie uns die Möglichkeit, den Köpfen die Möglichkeit geben, überhaupt klare Gedanken fassen zu können. Und ich kann mir vorstellen, wenn man eine Geschichte oder Geschichten schreibt, dann ist es nochmal dringlicher, als wenn man so arbeitet wie wir jetzt.
Ja, also ich finde einfach, man kann nicht mehr rauspressen, als da ist. Manche machen das ganz intensiv und schaffen dann viel, viel mehr Wörter an einem Tag, aber die brauchen dann entsetzlich viel Ruhezeit danach. Also im Prinzip ist es immer die gleiche Akkuladung, nur manche laden über und verbrauchen ganz, ganz schnell und manche laden halt so langsam vor sich hin. Aber auf Dauer kann man keine 4, 6 oder sonst wie Bücher da durchhalten. Es geht einfach nicht.
Und du hast ja gesagt, du hast dich von diesem Druck, dass so viel geschrieben werden muss, so ein bisschen befreit. Ich glaube, das ist was, aber ist etwas, was sehr wenige ja schaffen. Wie gelingt dir das? Also liegt es daran, dass du auch schon so lange im Geschäft bist, dass du einfach auch weißt, du hast deine Verträge und du weißt, was kommt und du weißt, was du kannst und wie du arbeitest. Also gibt dir das so viel Ruhe und Stabilität dann oder hast du da noch andere Tricks oder Mechanismen, die funktionieren?
Ich glaube tatsächlich, das ist die Erfahrung und dieses schon lange dabei sein. Weil ich habe so viele Kolleginnen, eigentlich fast immer Kolleginnen, ja, so, gesehen, die dann einfach inzwischen gar nicht mehr veröffentlichen, weil es einfach zu viel war. Und so kann ich mir eigentlich bei jedes Mal, wenn ich irgendjemanden sehe, der so Schlag auf Schlag so viel veröffentlicht, dann denke ich mir nur, ob das lange gut geht oder ob es auch so enden. Aber ich weiß, ich will nicht so enden und deswegen gehe ich das etwas ruhiger an.
Ich glaube, es gibt ja auch sehr viele Autorinnen, zumindest in meiner Wahrnehmung, was heißt sehr viele, aber es gibt einige, die auch da über dieses Thema Druck und Burnout sehr offen ja auch auf Social Media sprechen. Das sind, finde ich, häufig auch jüngere Autorinnen aus genau diesem Genre. Und das finde ich immer so schade, weil ein Thema, das ja in den im Romance-Genre ja nicht wegzudenken ist ja das Thema Druck und Burnout, Leistungsdruck gerade. Und das geht für mich immer, also eigentlich gar nicht zusammen. Und andererseits wundert es mich natürlich nicht, dass wenn sich ein Genre so explosionsartig dann und oft verändert und entwickelt, dass ja da kaum ein Hinterherkommen ist.
Ja, es ist halt ganz, ganz oft der Druck von außen dann auf die neuen Autorinnen da, die dann denken, ach, dann kriegen sie nie wieder was. Aber sonst wäre es halt der Fall und das ist mal ein halbes Jahr Pause, aber dann kann man wenigstens durchatmen.
Was mich interessieren würde, du hast es jetzt gerade schon mal so kurz angeschnitten, so dieses, du bist ja nicht nur Autorin, du schreibst nicht nur Bücher, sondern da ist so viel drumherum. Ich würde gerne nochmal in dieses Social-Media-Thema kurz einsteigen, weil ich das so wahnsinnig faszinierend finde, wie Autorinnen vor allem auch im Romance-Genre inzwischen nicht nur Autorinnen sind, sondern eben halt auch gefühlt Influencer sein müssen, um irgendwie ihre Bücher zum Verkauf zu bringen. Wie ist es bei dir gewesen? Also so im Self-Publishing kann ich mir vorstellen, war das noch gar nicht so dieser Druck da, dass man jetzt unbedingt auf Social Media so wahnsinnig präsent sein muss. Es war ja auch vor 10 Jahren noch nicht so, dass das irgendwie so ein wahnsinnig großes Thema war. Wann kam für dich so der Wandel, dass du gecheckt hast, Social Media ist ein Thema und ich sollte mich damit befassen und wie bist du da rangegangen? Ich stelle mir das wahnsinnig herausfordernd vor.
Ich bin ja theoretisch parallel auch Buchbloggerin gewesen. His and Her Books, das habe ich ja zusammen mit meinem Mann gehabt und oder habe ich es immer noch, nur er macht den Account auf Instagram und ich nur noch meinen. Aber im Prinzip fand ich das Thema insgesamt Social Media und dass man Bücher besprechen, über Bücher reden und so weiter, dieses ganze Online-Thema fand ich ja schon toll. Und ich finde es auch gut, wenn wir Autorinnen die Möglichkeit haben, selber was für die Bücher zu tun. Und nicht nur darauf angewiesen sind, dass der Verlag es einmal in seiner Vorschau zeigt und dann nie wieder. Ja, und wenn man nicht gerade Spitzentitel ist, ist das halt oft so gewesen. Die anderen hatten absolut keine Chance. Deshalb fand ich das eigentlich ganz spannend. Und in Social Media reingewachsen ist man praktisch mit Impress. Weil wir hatten eine Facebook-Gruppe, ich glaube, die existiert immer noch, mit der Verlagsleitung, also mit Pia und
Pia Caillot, ne?
Genau.
War das damals. Die kenne ich auch.
Und Nicole Boske.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie immer noch sind, aber genau, die waren dann in der Gruppe. Dann war immer Freitagmittag ein Meeting mit allen. Und es wurden auch Online-Kampagnen immer zusammen gemacht. Also es war schon sehr, sehr Social-Media-affin, weil es halt nur digitale Bücher anfangs waren. Man konnte ja nicht in die Buchhandlung gehen und die holen. Inzwischen hat es die ganzen Terminals mit Toline und so weiter. Es ist ja eine andere Zeit heute, aber damals halt nicht. Und deswegen lief alles online. Ja, und dann ist man da eigentlich praktisch so reingewachsen. Und irgendwann.
Aber was ja eigentlich ist es ja cool, dass der Verlag euch so an die Hand genommen hat, ne? Und
auf
euch
jeden
dann
Fall.
Da geholfen hat, weil ich glaube, heutzutage stehen viele einfach ganz alleine da und müssen gucken, was sie tun. Viele wissen nicht so richtig auch, wie sie sich da positionieren sollen, verständlicherweise. Es sind ja auch wahnsinnig viele Autorinnen in dem Markt. Mhm. Und ich finde es aber interessant, dass du das eher so als, also dass du es so positiv siehst und sagst, ich möchte ja was für meine Bücher tun, weil ich das Gefühl habe, viele sehen es oft eher als Belastung und kommen da aus dieser Schleife auch nicht so richtig raus.
Ich glaube, die Belastung und der Druck kommt vor allem daher, dass es inzwischen halt ganz oft andersrum ist. Es sind Influencer, die Reichweite haben und dann Bücher veröffentlichen.
Dann Bücher schreiben, ja.
Und dann konkurriert man mit jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommen, ganz andere Reichweiten. Und das wird man so als Autorin aufzubauen. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und ja, ich bin zu alt für den ganzen Mist. Also einfach so da diesen Druck zu machen. Man lernt sich ja irgendwann dann doch selbst kennen. Und ich bin froh, dass ich da nicht mit konkurrieren muss. Also mich nicht dazu, ich müsste wahrscheinlich schon mit konkurrieren, aber mich nicht so fühle, als müsste ich jetzt damit konkurrieren und es würde alles kaputt sein, wenn es nicht funktioniert oder so. Und das ist ja der Druck, den die sich alle machen. Ich mache auch manchmal, ich habe manchmal wochenlang Pause. Es ist ganz schlecht für die Reichweite, ich weiß, aber ich mache das halt auch nur, wenn ich Ideen habe und Lust. Oder jetzt dann direkt so vor einem Buch. Da strenge ich mich mehr an und habe tatsächlich sowas wie einen Contentplan. Einigermaßen.
Das heißt, du bist ja aber auch gar nicht so wahnsinnig trendgetrieben wie jetzt andere, die dann wirklich versuchen, ihr Buch ja auf verschiedenste Weisen immer wieder in den Handel zu bringen auch.
Nein, nicht mehr. Vor allem, weil ich für mich TikTok abgehakt habe. Ich komme mit dieser App nicht klar. Ich mag es da nicht. Mir ist es da zu laut und zu bunt. Und die Trends kommen von da und dann bin ich eh raus. Wenn das jetzt wirklich dann blöd sein soll für mich, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich glaube, die sich dort ganz arg anstrengen, haben oft auch Pech gehabt. Also das ist so willkürlich. Und ich glaube, man muss da tatsächlich dann einfach seine Prioritäten setzen. Und die liegt eher bei meinem kein Stress haben, als mir Gedanken zu machen, wie TikTok mich jetzt sieht oder ob BookTok mich sieht.
Eine gesunde Einstellung.
Absolut. Aber
ja, erwachsene Einstellung.
Wirklich. Ja. Verzeih mir vielleicht nochmal eine kritische Nachfrage an der Stelle, aber mich interessiert das echt so wahnsinnig. Hast du von Verlagsseiten aus das Gefühl, dass du da mehr machen müsstest? Also wie ist so der Druck von außen an der Stelle? Also man kriegt das halt immer nur irgendwie mit und mich interessiert das so wahnsinnig, wie da so die Mechanismen auch funktionieren.
Also die Verlage sagen dann immer schon, dass ja Präsenz da sein soll, aber offensichtlich das, was ich mache, reicht. Und wie gesagt, also man kann, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du musst auf TikTok sein den ganzen Tag oder du musst dort mehr präsent sein. Es bringt nichts, dort Videos hochzuladen, wenn man nicht aktiv ist. Ich habe es wirklich getestet. Ich habe eine Zeit lang dann schön sogar vor Instagram dort hochgeladen, wegen Double Content und so weiter. Also ich habe das für mich recherchiert, ehe ich das abgehackt habe. Ich habe wirklich die Videos erst dort hochgeladen. Ich arbeite mit CapCut, das ist ja dieses TikTok-Ding. Also von daher ist es eigentlich schon priorisiert. Aber wenn man dort keine Zeit verbringt, sprich Stunden, dann wird man nicht angezeigt. Und dafür ist mir meine Zeit zu schade. Das muss man dann halt irgendwann tatsächlich sagen. Und dann ist so ein Nebenpunkt, eigentlich ist es blöd, aber ich höre so eigentlich immer dann Hörbuch und TikTok schaltet das Hörbuch ab und macht den Ton von TikTok an. Aber ich gucke alle Videos und alles mit Untertiteln und mein Hörbuch kann ich, also auf Instagram kann ich mein Hörbuch nebenbei hören, auf TikTok nicht. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt. Ja, und dann habe ich es noch versucht, tatsächlich so als letzte Chance habe ich es tatsächlich versucht, monetär, also mit beworbenen Beiträgen zu pushen. Aber es wird dann eigentlich nur Menschen angezeigt, die gar nichts mit Lesen zu tun haben oder so. Also.
Ja, ich glaube, du hast da echt den Vorteil, dass du schon so lange im Geschäft bist.
Und alt genug, um irgendwelchen Trends hinterherzusetzen.
Ja. Ja. Und auch, du kannst halt auch davon ausgehen, dass deine Bücher dann im Laden liegen. Ne? Also ich glaube, viele, die sind ja auch auf Social Media aktiv, um das nochmal zu schaffen, also diesen Sprung in den Buchhandel. Das ist ja was, was du sozusagen schon längst geschafft hast.
Oft zumindest, und, ja. Man kann ja nie garantieren, wie es, ja. Ich hoffe immer nur.
Also ich habe deinen Titel, also Remember, Remember, über den wir jetzt dann auch noch sprechen werden später, den habe ich relativ häufig ich ausliegen auch. Sehen, ja. Tatsächlich.
Sehr gut, sehr gut.
Ja. Vielleicht war das jetzt sogar schon die Überleitung, Caro, was meinst du? Dass wir in Remember, Remember einsteigen. Du bist ja hier eh die Queen der Überleitungen. Du hast dich in deinem aktuellen Buch, ne, Remember, Remember heißt es, an eine Suspense-Romance oder Suspendic-Romance, oh Gott, Deutsch, Wortfindungsstörung.
Romantic Suspense danke. Ist es, glaube ich, oder?
Danke.
Genau, aber da ist jetzt hier auch so eine kleine Nebeninfo. Also es war Romantic Suspense, alles, was ich so bei Ravensburger geschrieben habe. Und das ist ja jetzt älter. Und wir haben es dann tatsächlich, weil sich hier auch das Genre so ein bisschen verwoben hat mit den Dark Romans, haben wir es tatsächlich New Adult Suspense dann genannt. Also unter dem läuft es tatsächlich offiziell von Verlagsseite.
Spannend. Aus. Also aufgrund der Zielgruppe.
Wieder was Neues, ja.
Aufgrund der Zielgruppe einfach nur.
Genau.
Spannend.
Dass es nicht Dark Romance oder in die Richtung geht, sondern halt tatsächlich New Adult nur mit spannend.
Du hast ja so eine Art Locked Room-Szenario gesucht, was ja so ein typisches Thriller-Element eigentlich ist. Also es gibt ja so wahnsinnig viele Locked Room-Bücher und ich musste sowohl beim Klappentext als auch als ich angefangen habe zu lesen, direkt an so ein Agatha Christie-mäßiges Mord im Orient Express-Setting denken irgendwie. War das so ein bisschen das Vorbild für die Geschichte auch vielleicht?
Das Vorbild beziehungsweise die Idee kam tatsächlich, wir haben Snowpiercer geschaut. Deswegen wird der auch im Roman erwähnt. Das war so diese Vorlagewelt. Das war ja so mit Luxus, erster Klasse und dann der Trey, der ganz hinten dran so in Armut lebt. Und dieses Locked Room Szenario, das war eigentlich der Auslöser.
Spannend.
Und ich musste dann halt Romance drin haben, ne?
Wie bist du dann an die Geschichte rangegangen? Also was war für dich so die Ausgangssituation? Hast du von Anfang an geplottet oder bist du irgendwo mittendrin eingestiegen? Wenn du sagst, du bist über Setting gekommen?
Ich plotte tatsächlich immer recht ausführlich, weil ich immer wissen muss, was ich so jeden Tag schreibe. Also ich habe irgendwann dann auch tatsächlich immer so, für die nächsten paar Tage zumindest weiß ich exakt, was ich schreibe, dass ich gar nicht lange überlegen muss, wo ich einsteige oder was jetzt dran ist und so weiter. Deswegen weiß ich immer eigentlich relativ genau, was ich an dem nächsten Tag zu schreiben habe und plotte dadurch sehr intensiv. Und ich steige meistens tatsächlich mit der Backstory ein.
Okay.
Also in dem Fall mit dem, mit dem Ausflug von damals in der Vergangenheit, der dann später alles auslöst, ja.
Ja, wir werden jetzt natürlich nicht allzu doll spoilern an der Stelle. ein bisschen vorsichtig sein vielleicht, beziehungsweise vielleicht eine Content-Warnung geben, bevor wir es dann doch noch mal kurz machen an der einen oder anderen Stelle, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht ganz grundsätzlich, was hatte ich denn dazu oder was hatte ich daran gereizt, die Geschichte von Lara und Aaron zu erzählen?
Aaron.
Das ist ja spanisch. Ja.
Genau. Nachdem ich so die Backstory hatte, also das Ereignis, das in der Vergangenheit war, führte da eigentlich dann eins zum anderen. Ich habe nur das ausgelassen, was alles dazwischen passiert ist. Und bin dann eingestiegen. Ich hatte tatsächlich bei diesem Buch zwei Einstiege, aber ich musste dann den nehmen, der ist knapper, also Thriller geeigneter, weil es einfach direkter losgeht. Meine ersten Anfänge sind oft so für mich zum Reinkommen, zum die Leute kennenlernen, sind aber stinklangweilig. Für Lesende zumindest. Und daher konnte ich einfach, ich habe alles weggelassen, was zwischen diesem damals, was ich mir ja schon ganz grob überlegt habe, was heute passiert ist. Und dann bin ich eingestellt, also, was wäre, wenn das wieder zurückkommt? Und was müsste passieren? Und das Zugding war ja da. Und die Idee mit dem Klassentreffen auch.
Ich fand es ja auch echt, also ich konnte das Buch auch wirklich nicht aus der Hand legen. Also so die ersten, ja, also die ersten Kapitel war es ja schon so, ne, gerade am Anfang, wo so ein bisschen die Hintergründe dann auch erklärt werden, was Lara so beruflich macht und an welchem Punkt sie gerade so ist und warum sie dann auch an diesem Klassentreffen teilnimmt. Aber sobald man dann in diesem Zug ist, also das war ja wirklich, da jagt ja ein Cliffhanger den nächsten. Ne? Also man ist ja wirklich so, yes. So eigentlich, ich lese wirklich noch just one more chapter und dann so, nee, auf keinen Fall. Und dann, ne, gehst du immer zum nächsten weiter. Und ich fand's,
gut.
Also ich bin ja wirklich so durchgeflogen durch die Geschichte. Für mich war auch wirklich so der, also die Thriller-Handlung im Vordergrund und die Geschichte von, die romantische Geschichte, also klar, die läuft natürlich mit und die ist auch, man will auch unbedingt natürlich wissen, wie die beiden dann und in welcher Form zueinander finden, weil du ja auch so eine Spannung da aufbaust. Aber ja, es waren für mich eigentlich so zwei Geschichten, die wirklich perfekt ineinander verwoben waren und was Danke. Ich toll fand oder spannend fand, war, dass du ja auch wirklich in jedem Kapitel die Perspektive wechselst. Also es ist ja ein Kapitel aus Laras Sicht und eins aus Arons und da weichst du auch nicht von ab. Und das fand ich beim Lesen irgendwie super cool, weil man sozusagen in einer Szene ist, die beiden betrifft, aus Laras Sicht zum Beispiel. Und dann denkt man ja natürlich, was ist denn jetzt beim anderen los? Und das erfährt man dann gleich im nächsten Kapitel, weil aus seiner Perspektive geschrieben wird, aber trotzdem ist es nicht langweilig. Und generell fand ich so dieses Thema Rollenbilder, Rollenverteilung, ja, bei dir nochmal in mancher Hinsicht anders, als ich es bei vielen anderen gelesen hatte, weil es für mich so war, dass die beiden also nicht nur gleichberechtigt waren, sondern ich hatte das Gefühl, dass Lara wirklich diejenige ist, die ja, Aaron mehr als einmal, also wirklich den Hintern und mehr rettet. Ne? Also sie ist ja wirklich diejenige, die da sehr viel reißt. Also du drehst dieses Rollenbild ja um.
Ja.
Ne? Und also so klar und deutlich habe ich das nicht häufig gelesen tatsächlich. Ich habe da mit Sarah gestern lustigerweise drüber gesprochen, dass es zum Beispiel in den, also wenn wir in die Romantasy gucken, in den Romanen von, oder in allen Reihen, allen drei Reihen von Sarah J. Maas, ist es so, dass ja wirklich die männlichen Protagonisten am Anfang zu jeder Reihe Sklaven von Frauen sind und dann von Frauen gerettet werden. Das ist aber so ein bisschen, also es ist eigentlich nicht subtil, aber man muss erstmal drüber nachdenken, um da drauf zu kommen. Und bei der Geschichte, bei deiner Geschichte jetzt, bei Remember, Remember, ist es wirklich so, dass es ja, also es wird ja auf dem Silbertablett präsentiert und es hat mir total gut gefallen.
Ja, immer. Ich versuche immer, also so starke Frauenfiguren zu haben oder auch so beiläufig jetzt in Matching Night, das war ja meine klassischste New Adult. Da ist auch ein bisschen Suspense dabei, aber das geht auch nicht ohne. Aber da ist es auch eine amerikanische Präsidentin. Und also der Protagonist ist ihr Sohn, aber ich finde halt solche kleinen Hints oder es sind halt ganz oft die guten Lehrer sind immer dann die Professorinnen. Ja, vielleicht nicht sehr subtil, aber ich versuche das eigentlich schon immer mit Absicht so reinzubringen. Einfach so, yes.
Ja, ich finde es sehr angenehm, dass es nicht subtil war, ehrlich gesagt. Also mir hat es total gut gefallen. Es gibt ja auch eine Szene, da verrate ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel, wo Aaron eine Panikattacke hat. Und Lara diejenige ist, die es dann, die einfach komplett ruhig bleibt und ihm da auch so ein bisschen wieder raushilft dadurch. Ne? Also sie holt ihn da aus dieser Blase, aus der er selber gar nicht mehr rauskommt, holt sie ihn raus. Und das ist was, ja, was ich sonst eher umgekehrt lese in der Rollenverteilung. Also dass der Mann derjenige ist, der dann so der Fels in der Brandung ist und ruhig bleibt. Und in dem Fall ist es halt umgekehrt. Und das fand ich total beeindruckend zu lesen, wie sie das macht. Also dass er ist auch derjenige, ne, der so, der ja dann vielleicht auch seinem spanischen Temperament geschuldet, ne? Er ist schon jemand, der ja dann auch mal eher in die Luft geht und irgendwie auch sich nicht so gut reguliert, einfach, muss man ganz klar sagen. Und sie ist da sehr viel reifer einfach und hilft ihm da auch, ne? Und ja, das hat mir einfach, also diese so ein bisschen andere Rollenverteilung, als man sie in dem Genre oft liest.
Ich habe damit weniger ja schon begonnen, subtil, ich habe ja auch die Märchen andersrum gemacht. Meine Magic Tales, da ist ja immer, sind immer die Jungs, die Prinzessinnen.
Ist dir das so ein inneres Bedürfnis, einfach diese Rollenbilder komplett umzukehren? Ja. Oder hat sich das so ergeben? Wie gehst du daran?
Ja, es ist mir eigentlich schon ein inneres Bedürfnis. Ich wollte früher schon immer, ich habe das alles immer nicht verstanden, dass die Jungs dieses und jenes können sein und ich nicht als Mädchen. Das hat mich früher geärgert, also wirklich richtig geärgert. Und ich konnte das nie nachvollziehen. Und jetzt kann ich es rauslassen. Weil wir können das alles auch. Wir können das alles
ja,
auch.
Ja, und ich finde es auch super wichtig, dass man das sozusagen auch der Zielgruppe mitgibt, auf diese Art und Weise.
Ja.
Ne? Also das ist ja auch, glaube ich, was ist so ein gesellschaftlicher Wandel. Also dass auch Jungs, wenn sie klein sind, können die mal ein Kleid anziehen oder so. Ne? Also so, dass man diese Gleichheit in den Geschlechtern von klein auf unterstützt und der Zielgruppe so auch nochmal richtig, wie gesagt, auf dem Silbertablett präsentiert und auch bestärkt.
Ja, zu Hause mit meinen zwei Jungs, also ich habe zwei Jungs, zu Hause kann ich das natürlich direkt machen und die kennen das nicht anders. Die wissen, Mama und Papa sind, die machen das beide, alles. Und das ist halt wichtig und ich kann es halt so versuchen, in die Bücher so reinzukriegen.
Sorry, vielleicht, warum glaubst du, ist es gerade für die junge Zielgruppe auch so wichtig, solche Bilder zu lesen? Verfolgst du da als Autorin auch so eine Art politischen Anspruch vielleicht schon fast? Um es jetzt mal ganz, ganz drastisch vielleicht überspitzt zu formulieren?
Ja, ich denke schon, weil, wie gesagt, ich habe das früher nicht eingesehen und habe das nie verstanden, wie manche sich da dann einfach zurücklehnen und das akzeptieren. Dass gesagt wird, ja, Mädchen spielen mit Puppen. Es war ja, früher war es ja wirklich noch krasser. Ey, ich bin 1980 geboren. Das ist einfach, ich bin noch anders aufgewachsen. Das muss man jetzt wirklich so sagen. Heute haben die viel, viel mehr Möglichkeiten und sehen auch viel, viel mehr Vorbilder. Aber es ist Social Media. Es muss provozieren und es muss in krasse Richtungen gehen. Es gibt entweder dann die ganz, ganz überstylten Feministinnen oft, und auf der anderen Seite diese Dreadwife-Bewegung. Und es gibt keine so Alltagsmenschen, Alltagsvorbilder, finde ich. Wahrscheinlich, weil es nicht zieht. Man muss entweder, also man muss polarisieren im Social Media. Und man muss halt irgendwie so krass in die eine oder krass in die andere Richtung gehen. Und alles andere, ja, geht, glaub, dort verloren. Oder wird halt einfach nicht angezeigt. Also existiert es nicht.
Aber wenn du sagst, du hast es früher schon geschrieben, wie haben denn deine Leserinnen darauf reagiert? Also jetzt wirklich explizit auch die Frauen. War das immer ein cooles Ding? Oder hast du schon das Gefühl, dass sich das auch in den letzten Jahren nochmal irgendwie gewandelt hat? Dass es nochmal irgendwie expliziter rauskommt, vielleicht auch noch mehr beworben wird, vielleicht auch vom Verlag?
Ich glaube, es tritt jetzt mehr hervor, weil jetzt gibt es dann so Kickershelden als Turm so in die Richtung. Und meine haben eigentlich schon immer gekämpft und das durchgezogen und waren eigentlich, würde ich sagen, schon immer stark. Wie sich dieses stark äußert, hat sich vermutlich mit dem Schreiben auch noch ein bisschen gewandelt, aber ich habe eigentlich immer schon eher meine Ansichten in die Protagonistinnen gesteckt. Hoffe ich. Klar, ich mag auch kitschige Szenen und ich mag auch, wenn jemand dann getragen oder aufgehoben wird oder so. Da habe ich auch gar nichts dagegen, aber manchmal kann sie halt dann doch sagen, ich kann das alleine. Oder sie wird dann von ihm dann angeguckt, ich weiß, du kannst das alleine, aber lass mich dir doch trotzdem helfen. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde die schön, wenn ich sie lese.
Genau, du schreibst ja das, was du gerne selbst lesen möchtest. Was ich genau. Remember noch, also was mir noch so aufgefallen ist, ist die letzte Szene, in der, also die du ja nutzt, um einmal, ich glaube, ein Jahr später spielt die.
Kommt jetzt ein Spoiler?
Einmal noch.
Deine kleine Spoiler-Warnung? Nee. Okay.
Nee. Nee, kein Spoiler. Also da wird einmal nochmal die Szene genutzt, um zu zeigen, was denn im Anschluss passiert ist und wie das Ganze ausgeht sozusagen. Okay. Und was ich da interessant fand, ist aber, dass es eine sehr explizite Szene ja ist. Also in der es nochmal ziemlich zur Sache geht. Und das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Normalerweise hat man dann eher so einen ruhigen Ausläufer, selbst wenn die, selbst wenn vorher viel Spice im Buch ist. Also wenn ich zum Beispiel an Icebreaker denke, wo ja richtig, richtig was los ist, sage ich jetzt mal, dann und an die letzte Szene, irgendwie, da geht es darum, dass sie jetzt schwanger ist und ne, wie das Ganze dann weitergeht. Aber also das fand ich irgendwie nochmal interessant. Wie bist du darauf gekommen, die letzte Szene so zu gestalten?
Ich fand halt, vorher waren die ja schon immer so ein bisschen unter Druck und im Stress. Und das war dann die erste Szene, wo sie eigentlich ja ohne äußeren Druck, Rahmenhandlung, Hormonchaos aufgrund von Stress und so weiter zusammenkommen konnten. Also ich habe jetzt auch, wir sind gerade fertig mit dem Fantasy-Lektorat von My Darkest Revenge vom zweiten Teil. Und da haben wir es tatsächlich ausgeblendet. Da hat es einfach so nicht gepasst, weil es, ja, das muss für mich stimmig sein.
Ja, ich fand es auch stimmig.
Und dafür, da hat es halt für mich einfach da reingepasst. Endlich so, außerhalb, jenseits von diesem ganzen Lockroom-Setting und von diesem ganzen Stress, der damals alles passiert ist.
Ja, was ich noch interessant fand, ist, dass, also jetzt machen wir mal einen kleinen historischen Schwenk, oder vielleicht machst du den Schwenk, Sarah, weil es geht ja so ein bisschen in Richtung Buchmarktartikel, über den du ja veröffentlicht hast und über den ihr beide euch ja auch gefunden und ausgetauscht habt. Und da ging es ja auch sehr viel um Jane Austen. Und ich glaube, Stefanie, du hast sogar dann was von Jane Austen nochmal gelesen, oder? Im Nachgang.
Ich habe damals, nein, im Rahmen von Buchmarktartikeln nicht.
Ich glaube, du hattest mir vor allem erzählt genau von, es ging gar nicht so um Jane Austen, sondern eher um so eine negative Lesererfahrung oder so eine negative, was heißt negative, so eine Redaktionserfahrung, die du hattest, wo du froh warst, dass du dann am Ende eine gute Volontärin dabei hattest. Das war, glaube ich, der Aufhänger, den wir an der Stelle hatten, worüber wir dann so ein bisschen auf Jane Austen auch gekommen sind. Aber ich glaube, das war, glaube ich, so der Aufhänger, wo ich nochmal nachfragen wollte, auch wie das war, was da genau passiert ist. Weil du hattest es nur ganz kurz angerissen, dass du irgendwie eigentlich eine negative Erfahrung hattest, so wie ich es rausgelesen hatte. Und dann warst du froh, dass du eine gute Volontärin hattest, die sich da durchgesetzt hat?
Genau, also ich hatte die Presseanfrage und so ein paar Kolleginnen aus der Gegend, also es ist für lokale Zeitung gewesen, und ein paar Kolleginnen hier aus der Gegend, die haben alle abgelehnt, weil sie halt vor allem befürchtet haben, die werden wieder mit Dark Romance und das ist alles dasselbe. Sobald Spice im Buch ist, ist Dark Romance und das ist alles böse. Und dann kam aber tatsächlich diese Volontärin von der Zeitung und meinte, ja, sie ist Buchbloggerin, sie liest Romance und sie würde wirklich gerne und sie will das auch anders darstellen, als es damals, da war der FAZ-Artikel und so weiter auch. Sie will das wirklich anders darstellen und sie will es ist ein komplexes Thema und sie will das entzerren und halt versuchen, den Lesenden der Zeitung dann richtig rauszuarbeiten. Und klar, man hat dann ewig gesprochen, aber man weiß am Ende ja trotzdem nach so einem Interview nie, was wirklich dann in diesen Artikeln steht. Man kann ja einfach einen Satz immer nehmen und den auf hunderte Arten interpretieren, aber er ist dann wirklich gut geworden, fand ich. Der Buchmarktartikel war noch ein bisschen besser, der war noch eindeutiger, aber das ist selbstgeschrieben. Das war einfach.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja keine Interviews geführt oder irgendwie hatte auch nicht den Anspruch, da jetzt irgendwie groß O-Töne in dem Moment reinzunehmen, weil das einfach so ein Gefühl war, was ich darunter geschrieben habe, glaube ich. Genau, aber wir haben ja schon auch so ein bisschen über Jane Austen gesprochen, weil ich glaube, was dich auch so ein bisschen gecatcht hatte, würde ich jetzt so sagen, von außen war so dieser historische Bezug, oder?
Genau, weil es einfach so diese Bad Boys, die gab es ja schon immer. Und auch Romans ja. gab es schon immer. Das ist, ich finde es schrecklich, wie das heute so von offizieller Seite verteufelt wird, wobei mir diese offizielle Seite sowas von egal ist. Das passt Amen. Zu meiner Einstellung. Ist mir sowas egal, was da irgendwelche alte weiße Männer, wie man es so schön sagt, da über das Buch sagen, das ist mir wirklich egal. Deren Meinung juckt mich nicht. Mir ist es viel wichtiger, dass ich jetzt irgendwelche guten Botschaften und irgendwelche tollen Sachen mitgebe, wie solche Meinungen zu hören, zu lesen oder irgendwie zu verfolgen.
Und dann lass uns das Ganze doch nochmal reframe vielleicht und du erzählst einfach nochmal, warum du gerne Romans schreibst und warum du vielleicht auch gerne für die Zielgruppe schreibst und warum du es so wichtig findest, für diese Zielgruppe zu schreiben, vor allem.
Ich finde, Love Stories, egal in welcher Art, sind eine Art von Empowerment. Das ist einfach, man muss sich in jede Love Story ja reinfinden, wenn es eine gute Love Story ist, also wenn es irgendwas ganz Böses, Toxisches ist, dann muss man da rausfinden. Da gibt es ja auch extra Bücher für. Aber so sich kennenlernen, sich treffen, am Anfang Enemies to Lovers, man findet trotzdem Gemeinsamkeiten, Kompromisse, ein gemeinsames Ziel und ja, es ist halt Romance. Wären das jetzt cool, gute Freunde, würde es auch funktionieren. Aber die Bindung ist halt nicht ganz so eng wie in einer romantischen Beziehung. Finde ich jetzt. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen auch, aber so sehe ich es halt und deswegen schreibe ich Romance und deswegen muss auch überall Romance rein. Ich würde jetzt, wenn ich für eine andere Zielgruppe schreiben würde, dann würde ich so die Liebe zu den Kindern nehmen als Motivation. Das hat natürlich auch was, aber ja, da würde mir dann wahrscheinlich die Love Story trotzdem fehlen. Als Motivation gut, als Liebe, es ist ein starker Motivator, egal welche Liebe. Es ist ja dann auch oft, Motivation ist ja auch oft, man sucht die Geschwister oder eine Freundin geht verloren und in die Richtung. Aber die romantische Liebe hat einfach immer noch so einen Hauch mehr für mich, weil, ja, ich bin irgendwie doch eine romantische Seele.
Und wenn du dieser ganzen Kritikergemeinschaft, nenne ich sie jetzt mal, so eine Botschaft mitgeben könntest, was wäre denn das für dich? Also was würdest du denen gerne mal sagen, so einem Dennis Scheck oder wer auch immer da irgendwie gerne laut ist im Buchbetrieb?
Der gerne laut ist und dran kritisiert. Also ich habe ja diesen Artikel da gelesen und Spice-Szene, die er da so gemeint hat, die so viel besser war. Ich hätte das nicht gelesen anhand von diesem Ausschnitt, weil ja, wenn ich Spice-Szenen lesen will, dann finde ich, die sollten ja schon irgendwie auch erotisch geschrieben sein. Das, was er gezeigt hat, war ein Porno. Ein echt schlecht gedrehtes Porno. Also einfach nur diese Szene. Ich will nicht das Ganze drumherum beurteilen. Und wir machen da was Schönes draus. Mit schönem Licht und mit sanft, ja, mit schöner Unterwäsche und so weiter. Wir machen das
ich
einfach
das Gefühl,
schön.
Frauen können das besser.
Ja, genau. Das ist ja auch immer dieses Written by Women. Das ist ja auch tatsächlich so was wie ein Trope inzwischen. Ja, aber ich will das nicht so kalt und herzlos lesen, sondern ich will da mitfühlen. Und dann will ich die schöne Unterwäsche sehen, über die Haut gleiten und nicht so stumpf irgend so eine Anatomieanleitung so. Und das können Frauen einfach besser.
Ja, und ich glaube, vielleicht wollen Frauen halt auch einfach anders lesen als Männer. Und das sehen aber Männer nicht, sondern die sehen das, was da steht und dann denken sie, nö, für mich funktioniert das nicht, aus welchem Grund auch immer. Und
ja, vielleicht
dann
es ist
es
zu viel drumherum. Ja, es ist zu viel drumherum. Es würde ja reichen, wenn da rein, raus. Ja, aber
genau.
Real-Life-Check, das funktioniert auch im wahren Leben nicht. Und warum sollen wir das dann nicht?
Schon.
Ja, genau, das ist das Problem. Und deswegen funktioniert das so für Frauen auch nicht in Büchern. Und die wollen dann lieber lesen, so wie es funktioniert, dass sie das auch richtig genießen können.
Ich glaube wirklich, vielleicht darüber haben wir noch nie gesprochen, aber vielleicht ist das wirklich so ein ein wesentlicher Unterschied, auch warum Männer das Genre oder diese Szenen einfach nicht verstehen oder nicht wertschätzend lesen können, weil sie es einfach, ja, weil manche einfach da anders gestrickt sind, sage ich mal.
Ja, genau. Ich denke auch. Das ist einfach, es reicht. Es funktioniert für die, aber wir sollten mal dann so Frau Scheck fragen.
Ja, vielleicht lieber nicht.
Das wäre mal der interessante Teil. Wie
ich
sie denn liest.
Das ist spannend, aber ich weiß nicht, ob Dennis Scheck damit so einverstanden wäre, wenn wir jetzt Frau Scheck ins Interview einladen und dann mal über Bettgeschichten mit ihr reden wollen.
Ja, aber das ist diese männliche Perspektive und wir hören zu solchen, zu diesem Thema, wir hören ja nur Männer, oder? Die Kritik, die Laute, die alle sagen, ja, genau so, das sind immer Männer.
Ja. Punkt. Ja, also genau, das ist ja auch so ein bisschen unser Anliegen, auch mal jetzt lauter zu werden und für das Thema einzustehen, weil es ansonsten einfach nicht so häufig passiert und oder gehört wird. Also schlimm genug.
Ja,
aber ja.
Für das 50% sind Frauen, ja? Und
ja.
Aber ich glaube so jetzt, es funktioniert, es kommt ein Wandel, in welche Richtung man auch immer da jetzt gehen will, ob es jetzt Dark Romance, wenn Lesende das lesen wollen, ist okay. Dann können sie das auch genießen. Weil es ist dieses raus aus der Realität und ob ich jetzt Fantasy lese und mich da rein denke oder in diese fiktive Welt mit doch düsteren Bad Boys, aber ich kann das Buch zuklappen und kann mitnehmen, was ich draus haben möchte. So. Mhm. Es heißt ja immer, Lesen macht die Erfahrung im Kopf. Also es spielt sich ja alles ab, wie man es selbst erleben würde. Und ja, ich denke, es ist dann trotzdem eine Erfahrung, nicht nur eine Leseerfahrung, sondern eine Erfahrung und die nimmt man mit ins reale Leben und kämpft dann.
Vielleicht auch für mehr Bedürfnisse, wenn man es eben in Romance-Büchern anders gelesen hat. Also das hatte ich ja auch kurz im Artikel angerissen, so diese Male-Loneliness, ne? Und dass es eventuell auch einfach daran liegen könnte, dass sie sich keine Mühe geben.
Ja.
So ganz sehr überspitzt formuliert jetzt, aber
da gibt es ja diese Gruppe jetzt oder dieses Thema in China, glaube ich, dass die chinesischen Mädchen nur noch andere Mädchen daten, die sich als Jungs verkleidet haben, weil sich die echten Jungs nicht genug Mühe geben.
Nachvollziehbar, also voll nachvollziehbar.
Ja, total, oder? Das müsste mal so, ja, das sollte doch mal so Alarmglocken läuten lassen. Nein, aber das
ist. Das ist ja auch, wenn Männer immer die Literatur runter oder generell Dinge runtermachen, die wir Frauen cool finden, müssen sie sich halt auch nicht wundern, wenn wir irgendwann keinen Bock mehr auf sie haben, sondern halt unseren eigenen Kram machen, oder? Also.
Ja. Oder Heated Rivalry lesen, ne?
Ja, genau. Oder Queere Romance lesen.
Ich habe es nicht gelesen und ich habe jetzt diese Folge auch noch nicht geguckt.
Bitte,
bis es zu Ende ist. Und dann bin ich da.
Oder hör unsere Podcast-Folge, die jetzt am Sonntag online kommt, weil, ja.
Ich bin schon die ganze Zeit im Hype dabei. Ich fiebere voll mit und ich weiß gefühlt schon alles, aber ich warte, bis ich dann am Stück sehen kann. Ich warte auch bei Bridgerton.
Du wartest bei Bridgerton. Also.
Aha, das ist nicht schlecht, gell? Wir gucken aber so, ich schleiche immer so. Es kommt ja immer, es ploppt immer auf. Und nein, ich habe gesagt so, für die wenigen Folgen, nein, dann ärgere ich
du
mich nur,
du hast meinen
dass
größten
es nicht
Respekt.
Weitergeht.
Ich werde morgen wieder um 9 da sitzen und die neue Folge Heated Rivalry schauen. vielleicht abschließend, um das ganze Gespräch jetzt nochmal so ein bisschen abzurappen. Was glaubst du denn, wie es in den nächsten Jahren mit Romance weitergeht? Also wir haben ja jetzt so diesen Trendaufschwung erlebt die letzten Jahre. Wir haben die Frankfurter Buchmesse erlebt, die eigene New Adult-Teilen gemacht hat. Wir haben die ganzen Trends miterlebt. Glaubst du, das geht so weiter? Glaubst du, das geht in eine andere Richtung weiter? Wie ist da so dein Bauchgefühl?
Ich hoffe sehr, dass zumindest diese ganze Emanzipation in der Literatur, also die meisten Besucher oder Besucherinnen sind eigentlich der Buchmesse, die stürmen ja tatsächlich diese Hallen, die für Frauen. Und ich hoffe doch, das ist irgendwann Zeichen genug, dass man es nicht mehr abschiebt. Ich glaube, die Frankfurter Buchmesse hat Halle 1.2 schon jetzt auf integriert, also nicht mehr in 1.2. Es wird jetzt rübergeholt.
Was ich echt ganz cool finde, also ich bin gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Da habe ich so ein bisschen Bedenken, wenn man sich den Run die letzten 2 Jahre anguckt. Aber ja, an sich ein gutes Zeichen.
Aber es ist nicht mehr so, dass man unterwegs dann verloren geht und denkt so, oh, voll. Man läuft zum Parkplatz.
Die Halle eigentlich gar nicht das findet.
So. Ja, total. Genau. Das finde ich doch richtig gut. Das war wirklich so, wir schämen uns dafür, wir schieben es weg. Aber wenn alle dort sind, dann wollen wir dann doch einen Kuchen, ein Stück abhaben und holen sie wieder rein. Ja. Also ich hoffe, dass es weiter anhält. Klar, es wird immer thematisch, mal immer sind es dann die Drachen, also in Fantasy jetzt, mal sind es dann die Drachen, mal ist es da etwas härter, in mehr Dark Romance, dann wird das sich wieder normalisieren und weniger Spice gefragt sein. Wie gesagt, ich schreibe, was ich gerade Lust habe und es muss für mich passen und es muss dann irgendwie auch mit dem Plot irgendwie vereinbar sein und nicht einfach so, es muss einfach jetzt sein, die Leser wollen das, ich schreibe das da rein. Nein, ich denke, es wird aber weiterhin feministisch bleiben. Also Frauen an die Macht. So.
Das finde ich war ein sehr schönes Schlusswort.
Genau, ich glaube, damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge angekommen und danken dir, Stefanie Hasse, natürlich ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns im Podcast zu sprechen über Romance, über dein neues Buch Remember, Remember. Und das nächste steht ja schon in den Startlöchern, oder? Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Hint von dir. 2 Sätze, worum geht's? Worauf können wir uns freuen? Am 23.
Genau, am 23. Februar erscheint mein My Darkest Revenge. Das ist Romantasy mit einer starken Heldin, wo wir ja dabei sind. So, Running Gag ist, ich habe dich gerettet. Nein, ich habe dich gerettet. Da sind wir auch wieder beim Thema. Und es ist so eine, ganz grob als Kern habe ich Dorian Gray's Story genommen. Das war nämlich der erste von vielen, die folgten, die Handel mit Dämonen abgeschlossen haben. Und die sind aber heute die Verbrecher unserer Generation. Und meine Protagonistin tötet sie. Weil die nämlich ihre Schwester vermeintlich entführt haben. Genau, sie jagt sie auf jeden Fall. Und dann trifft sie ihre eigenen Dämonen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Buch, was ich lesen werde, glaube ich. Hat
sehr
mich jetzt
schön,
schon
das freut mich. Dankeschön. Und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wir treffen uns bestimmt irgendwo mal wieder auf der Buchmesse oder so, würde ich sagen.
Hoffentlich.
Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt auch einen schönen Tag. Empfehlt uns gerne weiter, empfehlt gerne die Podcast-Folge weiter, lest die Bücher von Stefanie Hasse und in diesem Sinne, tschüss.